Ich bin sehr gespannt auf die Predigt heute, weil ich einen Text nochmal lesen und erforschen durfte, der mir in seiner Komplexität so gar nicht vertraut war. Ich muss gestehen, ich gehörte dann wohl an dieser Stelle eher zu den oberflächlicheren Leserinnen und habe das jetzt offensichtlich nachholen dürfen, konkreter zu werden. Bevor ich euch mit diesem Text vertraut mache, möchte ich euch gerne eine kurze Geschichte erzählen. In einer meiner Coaching-Einheiten, Prozesse mit einer Klientin, erzählte mir diese Klientin, dass sie vor 3 Jahren sehr schwer krank geworden ist. Und weil sie selbstständig war und durch diese Krankheit arbeitsunfähig wurde, ist sie also auch noch arbeitslos geworden und hat ihr gesamtes Unternehmen und damit ihre gesamte Existenz verloren. Sie stand vor dem Nichts und in den 3 Jahren hatte sie nochmal einen Rückfall, musste nochmal operiert werden, beziehungsweise ich glaube, das war dann eine Chemo, die sie hatte. Und wir trafen uns dann in unserer Coaching-Einheit, weil sie gerne für sich sortieren wollte, wohin sie wollte. Aber sie sagte dann sowas: Ich habe in diesen Jahren nur funktioniert. Ich bin nicht wirklich da gewesen. Und ich habe mich gefragt, ob das nicht auch sowas ist, was wir gerade in der Gemeinde erleben. Wir kennen Zeiten, in denen wir ganz großartig unterwegs waren und dann haben wir Verlust und Schmerz erlebt. Wir kennen Zeiten, in denen wir Gemeinde sind, aber im Moment heimatlos. Irgendwie so nichts und irgendwie doch irgendwas. Und genau für diese Zeit, sowohl wie diese Dame das erlebt hat, als aber auch gegebenenfalls wir in unserer gemeindlichen Situation, ist der Text in Jeremia 29 meines Erachtens nachgeschrieben. Jeremia 29, Vers 4 bis 14. Ich lese euch den mal vor. Ihr werdet den nicht angeschlagen bekommen. Wer eine Bibel hat, super. Vielleicht ist das, wenn nicht, eine Einladung fürs nächste Mal, eine mitzubringen. Hat ja auf jeden Fall immer einen Anreiz, das Wort Gottes selbst in der Hand zu haben. Ich lese euch aus der Übersetzung nach der gerechten Sprache und beginne bei Jeremia 29, Vers 4. So sagt Gott, der Gewalten, die Gottheit Israels, zu allen in der Verbannung, die ich aus Jerusalem in die Verbannung nach Babel geführt habe. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und verzehrt ihren Ertrag. Heiratet und bekommt Söhne und Töchter. Verheiratet eure Söhne und Töchter, sodass auch sie Söhne und Töchter bekommen. Vermehrt euch dort, werdet nicht weniger. Seid um das Wohl der Stadt, in die ich euch verbannt habe, besorgt. Betet um ihretwillen zu Gott, denn in ihrem Wohl liegt auch euer Wohl. Ja, so sagt Gott, der Gewalten, die Gottheit Israels, lasst euch nicht von den Leuten täuschen, die euch bei euch prophetisch tätig sind oder Orakel geben. Hört nicht auf die Deutung eurer Träume, die ihr träumt, denn jene Leute erfinden falsche Prophezeiungen. Ich habe sie nicht gesandt. Gott sagt, wenn für Babel 70 Jahre vorbei sind, will ich mich um euch kümmern. Ich werde an euch die Zusage meines Wohlwollens erfüllen und euch an diesen Ort zurückbringen. Ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. So Gottes Spruch. Pläne des Friedens und nicht des Unglücks. Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben. Wenn ihr mich ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, werde ich euch hören. Ein Text, der historisch betrachtet eine ziemlich große Spannung aufbereitet, denn zu der damaligen Zeit war es so, dass Jerusalem selber unter der Herrschaft Babylons war. Babylon hat einen König eingesetzt für Juda, damit die ein bisschen stillgehalten werden. Und das war der Zedekia. Das Nachbarland Ägypten hat sich aber irgendwann entschieden, Interessante Region. Vielleicht sollten wir Juda davon überzeugen, die Treue mit Babylon zu brechen, um größer zu werden. Juda selber, der Zedekia, hatte am Hof einige Menschen, die das ziemlich cool gefunden haben, die Idee, sich mit Ägypten zu alliieren und die Treue zu Babylon zu brechen. Jeremia war dagegen, konnte sich aber nicht durchsetzen. Und am Ende war es so, Jerusalem wurde belagert von den Babyloniern, die Ägypter kamen zu spät und die Oberschicht der Israelis wurde verbannt nach Babylon. Jeremia ist in Jerusalem geblieben und hat diesen Brief, den ich euch gerade vorgelesen habe, geschrieben. Und zwar an Leute, die im Exil sind. An Leute, die heimatlos sind. An Leute, die gerade keinen festen Platz haben, an dem sie zu Hause sein können. An Menschen, die nicht wissen, wie ihre Zukunft aussieht, weil sie in großen Abhängigkeiten sind. Dieser Brief, den Jeremia in diesem Kapitel geschrieben hat, trifft Menschen wie dich und mich entweder da, wo wir in unserem Leben gerade denken, na, also so habe ich es mir nicht geträumt, oder aber da, wo du und ich in unserer Gemeinde denken, oh, die Wartezeit ist doch jetzt endlich mal vorbei. Und an dieser Stelle, glaube ich, macht es Sinn, dass wir nochmal genau hinschauen, was Gott denn da wirklich alles erzählt, was er uns sagt, was er uns mitgeben möchte. Zuallererst ruft er dazu auf, dass wir Häuser bauen. Bevor er das allerdings sagt, müssen wir das Gesamtbild verstehen. In dem gesamten Brief, das ist jetzt ein kleiner Spoiler, vielleicht habt ihr das eben überhört, im gesamten Brief macht Gott deutlich, auch wenn die Situation gerade für euch unerträglich ist, auch wenn die Situation für euch gerade ungeduldig macht, frustriert ist, sorry to say it, aber ihr werdet es 70 Jahre aushalten. 70 Jahre, das sind 3 Generationen. Der Spoiler ist an dieser Stelle nicht der, Gott kommt und es wird alles gut, sondern der Spoiler ist an dieser Stelle, auch wenn sich deine Situation nicht verändert sofort, bist du nicht allein. Das ist eine andere Aussage. Und trifft an dieser Stelle genau die Sorge, die Jeremia für sein Volk hatte. Es ist viel leichter zu glauben, wenn da jemand kommt und sagt, keine Sorge, es wird alles gut. Schlaf heute ein und morgen sieht die Welt schon anders aus. Heile, heile Gänschen, ja, singen wir für unsere Enkel nicht mehr, weil dieses Lied ist irgendwie out of order, also nicht mehr so richtig schick. Na, aber es gibt andere Dinge, die wir unseren Kindern sagen, wenn die Dinge schnell wieder gut werden sollen. Das macht Gott nicht. Gott gibt seinem Volk und in diesem Fall auch uns keine falschen Hoffnungen. Hoffnung an dieser Stelle bedeutet nicht, es tut nicht weh. Hoffnung an dieser Stelle bedeutet, du und ich, wir sind mit unserem Schmerz und mit unserer Frustration, mit unserer Sorge nicht allein. Und in diese Situation hinein lädt Gott uns ein, baut Häuser, pflanzt Gärten, heiratet, bekommt Kinder und die sollen noch mal Kinder bekommen. Er lädt uns also ein, ganz und gar hinzuschauen bei all dem, was uns hier vielleicht begrenzt, was dich in deiner Lebenssituation im Moment vielleicht beschneidet und dich in irgendwie gefühlt eine Wirkungslosigkeit drängt. Oder aber auch das, was wir hier vielleicht in unserer Gemeinde erleben. Wir haben uns entschieden, ein Haus zu bauen. Der Weg bis dahin, der hat sicherlich so seine Anstrengungen. Und das bedeutet an dieser Stelle, wir sind garantiert nicht morgen da, wo wir gerne sein wollen. In dieser Stelle sagt Gott etwas Wichtiges. Er sagt nämlich damit, dass er uns einlädt, weiter zu bauen, anzukommen, in diesem Kontext, in dem wir gerade sind, zu sein, sagt er uns, du und ich, wir als Gemeinde, aber auch du in deinem Leben, bist mehr als das, was dir gerade fehlt. Wir sind nicht nur Gemeinde, wenn wir ein Haus haben. Du bist nicht nur ein Kind Gottes, wenn es dir gut geht. Wir sind da, wo wir sind, egal, ob mit oder ohne dem, was wir uns erträumt haben oder dem, was wir uns wünschen. Wir sind die Gemeinde Gottes, die Auserwählten von ihm. Das ist das, was er damit sagt. Baut, pflanzt, vermehrt euch, werdet nicht weniger. Und zeitgleich fühlt sich das so merkwürdig an. Ja, weil wir ja irgendwie so gerne schon da wären. Wir wären ja schon fertig am liebsten. Wir hätten doch schon lieber das oder jenes. Wir hätten doch am liebsten schon unser Haus in der Dublusstraße. Was machen wir mit diesen Zeiten, die dazwischen sind? Mit diesen Zeiten, in denen noch nichts fertig ist, in denen alles noch ungewiss ist, in denen noch so viel passieren kann. Was machen wir in diesen Zeiten? Wenn Gott selber uns hier vor Augen führt, dass wir mehr sind als das, was wir bauen wollen, dann ist es sehr, sehr spannend, was er damit uns eigentlich transportieren möchte. Zwei Dinge. Das eine ist, er sieht, dass wir in der Zwischenzeit sind. Es gibt eine Entscheidung und es gibt irgendwann das Finale. Und normalerweise, wenn wir über Zukunft nachdenken, ist das Finale für uns die Zukunft. Wenn es mal so sein wird, wenn es dann mal wäre, das soll doch irgendwann mal so sein oder so oder so oder nicht mehr so. Dann wird alles aufhören, dann wird es anders sein. Und was machen wir? Wir tun so, als ob es diese Strecke hier überhaupt nicht gibt. Wir deklarieren diese Zeitspanne hier als wertlos, als nicht existent, als störend, das muss weg. Und je länger das dauert, gibt es dann vielleicht auch den einen oder anderen, der denkt, na, ob das bedeutet, dass Gott bei uns ist, wenn das noch so lange dauert, diese Zwischenzeit, diese Nichterfüllung, dieses Warten, dieses in Unvollkommenheit in meinem Leben aushalten. Die Bibel kennt ganz viele Geschichten von auf dem Weg sein. Abraham hat ein Riesenvolk versprochen und er ist Jahrzehnte im Zelt unterwegs gewesen. Der konnte nirgends bauen. Das Volk Israel, ebenfalls Jahrzehnte, durch die Wüste, haben ein Land voller Honig und wie die Milch fließen soll, versprochen bekommen und haben erstmal Sandkörner essen müssen. Im Zelt haben sie geschlafen. Gott selbst hat sich in der Zeit, in der er mit Israel unterwegs war, kein Haus gebaut, sondern hat sich entschieden, in einem Zelt zu wohnen. Man hat sich entschieden, ihm ein Zelt zu bauen. Die Bibel erzählt nahezu stetig von Geschichten, die dazwischen sind. Prophezeiung, Erfüllung. Wir lesen das häufig so, also ich, vielleicht ihr nicht. Aber ich laufe oft Gefahr, es so zu verstehen. Erfüllung und es passiert. Gott sagt mit diesen Aussagen, die er in diesem Brief Jeremia schreiben lässt, ganz deutlich, deine Zwischenzeit, unsere Zwischenzeit ist keine verlorene Zeit, ist nicht wertlos. Sie hat ihre Bedeutung in deinem Leben, aber auch in unserem Gemeindekontext. Sie formt uns. Und eigentlich wäre dabei dann tatsächlich die Frage, naja, wenn wir merken, wir sollen bauen, wir sollen bleiben, aber wir können ja noch nicht bauen, weil da ja noch die Zwischenzeit ist, was sollen wir denn dann bauen? Na, und vielleicht ist das der Hinweis für uns, zu verstehen, dass du und ich, wenn wir beide Gemeinde bauen, wenn wir hier in unserer Gemeinde Gemeinde bauen, die Gemeinde Gottes, dann ist das in erster Linie nicht der Stein, den wir brauchen. Dann ist das in erster Linie die Qualität, die wir miteinander unterwegs entwickeln, um füreinander Heimat zu sein. Dann ist irgendwann das Haus selbst lediglich der Ausdruck dessen, was wir schon lange sind. Das ist das Erste, meines Erachtens nach, was Gott damit sagen möchte. Das Zweite ist eine Erkenntnis, die da, wo du selbst vielleicht in deinem eigenen Leben gerade nicht weißt, warum bist du eigentlich da gelandet? Irgendwie hast du das dir anders erdacht. Oder aber dich fragst, wie kann das hier mit unserer Gemeinde so sein, wenn das alles noch so lange dauert? Und diese Aussagen, baut jetzt Häuser, pflanzt Gärten, vermehrt euch, ist die Einladung, jetzt zu leben. Lebe jetzt. Lebe hier. Gestalte jetzt. Gestalte hier. Warte nicht, bis alles perfekt ist. Warte nicht, bis alles gut ist, bis es sich aufgelöst hat, bis es sich geklärt hat, bis du eine Lösung hast, bis du irgendwie ein Schild hast, an dem steht, hier bist du angekommen. Warte nicht darauf, denn es dauert. Und es kann länger dauern, als dir lieb ist. Warte nicht darauf, sondern starte jetzt. Starte jetzt, kaufe jetzt die Zeit aus. Im weiteren Verlauf des Textes fordert Gott uns dann darauf auf, das Wohl der Stadt, in der wir sind, das Volk, in dem es verbannt wurde, aber wir sind ja hier nicht verbannt, wobei vielleicht weiß ich nicht, ob es dem einen oder anderen manchmal so geht, keine Ahnung. Ja, aber da, wo wir sind, sind wir aufgerufen, das Beste für die Stadt zu suchen. Und in dem Text heißt es, das Wohl der Stadt suche das Beste der Stadt, sucht das Wohl der Stadt. Und das heißt Shalom im Hebräischen. Und im Hebräischen ist dieses Shalom nicht nur Friede, also weg von Krieg. Ja, so Krieg und Frieden, dann ist Shalom Frieden. Nein, Shalom ist viel mehr. Shalom ist, suche das, damit dem Menschen, mit dem du zu tun hast, es gut geht. Damit sie glücklich sein können. Damit ihnen an nichts fehlt. Das ist Shalom. Das ist das, was Gott uns beauftragt. Und dann, finde ich, ist das nochmal eine Spanne. Es ist also nicht nur die spannende Prophezeiung, hier irgendwann zu haben und dann hinten am Ende irgendwann final dann zu stehen. So soll mein Leben mal aussehen oder aber so soll unsere Gemeinde mal aussehen oder wie auch immer. Es ist nicht nur die Zeitspanne, sondern es ist auch die Spannung. Ich bin doch gerade hier in der Zwischenzeit. Ich habe doch gefühlt erstmal gar nichts. Ich schwimme doch Gott. Und dann soll ich dafür Sorge tragen, dass es irgendwem anderen gut geht? Dass ich für jemand anderen schaue, was wohl tut? Auch hier finde ich, ich finde Gott an dieser Stelle wirklich großartig, weil er uns so viel zutraut. Er sagt nämlich nicht, okay, bleib da hängen. Mach mal jetzt die nächsten 70 Jahre hängen im Schacht. Komm, ich hänge mich mit dir dahin. Das heißt es nicht. Gott sagt nicht, ich hänge mit dir rum. Ups. Ja? Gott sagt nicht, ich halte es mit dir aus, damit es dir nur schlecht geht und du dich permanent bemitleiden kannst. Nein, das sagt Gott nicht. Gott lädt uns mit diesem Vers ein, uns zu öffnen. Denn er möchte nicht, dass du und ich uns daran festhalten, was uns frustriert. Er möchte nicht, dass deine Angst dich gefangen hält. Er möchte nicht, dass deine Sorge dich klein machen darf. Er möchte, dass du dich öffnest. Denn im Öffnen, und das ist tatsächlich eine psychologische Wahrheit, die Gott natürlich schon lange wusste, ja, ich musste die erst lernen, ja, aber das ist eine psychologische Wahrheit. Wenn ich mich öffne, gehe ich in die Bewegung. Und die Bewegung sorgt dafür, dass ich aus der Erstarrung komme. Ein wesentliches Prinzip. Das heißt, wir sind eingeladen, von uns weg zu schauen und das Wohl der Stadt zu suchen. Und das heißt für uns in der Gemeinde, das Wohl für Paderborn. Das heißt aber für dich, wie sieht das aus mit deinem Umfeld? Mit deiner Familie, die Christus noch nicht kennt? Mit deinen Kindern, die sich vielleicht abgewandt haben? Mit deinen Freunden, die dich verhöhnen, weil du vielleicht erzählst, dass du jeden Sonntagnachmittag statt einen leckeren Kuchen zu essen in die Gemeinde gehst? Wie sieht das aus, das Wohl der Stadt, das Wohl meines Umfeldes zu suchen? Obwohl ich in der Zwischenzeit bin, im Zelt lebe statt in einem Gemeindehaus, zur Miete bin oder gerade da lebe und bin, wo ich eigentlich nicht hin möchte, vielleicht im Nichts. Eine spannende Herausforderung. Und nahezu gleich am Anschluss, nachdem Gott tatsächlich nochmal unterstreicht, es dauert, und bitte lass dich darauf ein, es dauert, sagt Gott dann auf einmal, ich habe gute Pläne für dich. Ich allein weiß, was ich mit dir vorhab. Und ich möchte, dass es dir wohl ergeht und du kein Unglück hast. Ich habe Gedanken der Zukunft und der Hoffnung über dich. Das Wohl ist dasselbe Wort wie für die Stadt. Sieh meiner, guck. Wir dürfen Shalom für die Stadt bringen und wir dürfen uns da hineinstellen, dass Gott in dieser Spannung, in der wir unterwegs sind, für uns Shalom bereithält. Wohlfühlen, glücklich sein, da sein, umfangen sein, sicher sein. Unsere Gottesbeziehung bekommt dadurch eine Dreidimensionalität. Denn wir sind nicht nur dazu berufen, der Welt, der Stadt Bestes zu suchen, sondern wir sind dazu berufen, uns Shalom gefallen zu lassen. Wir dürfen es uns gefallen lassen, dass auch wenn es scheinbar nicht gut ist, Gott es trotzdem gut meint. Wenn Gott dann sagt, dass er Zukunft mit uns will und Hoffnung geben möchte, dann kann das sein, dass er auch für uns vielleicht das Gemeindehaus im Kopf hat. Ich bin davon auch überzeugt, das will ich gar nicht in Frage stellen. Aber ich glaube, dass Gottes Zukunft bereits hier beginnt, wo wir noch mittendrin sind, im Ungewissen, wo wir eigentlich am liebsten hängen im Schacht machen würden. Wo wir am liebsten uns irgendwie ein bisschen rausnehmen möchten. Ich glaube, dieser Vers, der ist für uns ganz wesentlich, weil die Zeiten, die jetzt noch kommen, die bedeuten, dass all diejenigen, die sich hier in unserer Gemeinde engagieren, in der Gemeindeleitung, im Bauausschuss, im Lobpreisteam, in der Technik, in der Organisation für Kaffee und Wasser, in dem Aufräumen, in dem Abräumen, in der Moderation, in all den Dingen, in den Hauskreisen. Es bedeutet, dass wir diese Spannung, diese Belastung, diese Anstrengung, obwohl wir noch nicht angekommen sind, dass wir die unter dem großen Zuspruch Gottes machen können. Ich will, dass es dir gut geht und du kein Unglück hast. Ich will dir Zukunft geben. Ich habe Hoffnung für dich. Das heißt, an dieser Stelle dürfen wir uns alle gemeinschaftlich, so klein wir sind und an manchen Stellen so erschöpft wir manchmal sind, hineinstellen und es uns gefallen lassen, dass Gott es gut mit uns meint. Wie gesagt, keine falsche Hoffnung. Er sagt nicht, es tut nicht weh. Er sagt nicht, es geht ganz schnell. Er sagt nicht, es ist easy peasy und ein Spaziergang. Aber er sagt, du, da wo du gerade persönlich bist, aber auch wir, die wir als Gemeinde hier sind, wir sind nicht allein. Wir haben den Gott, den wir heute besungen haben, an unserer Seite. Wir haben den Gott, dem wir eben die Ehre gegeben haben, als denjenigen an unserer Seite, der sich mal wieder, ganz ohne unser Dazutun, dazustellt. Weil es ernst meint mit dir, weil es ernst meint mit uns. Und weil es ernst meint mit unserer Stadt. Gott selbst baut unsere Zukunft mit uns. Und solange wir noch nicht angekommen sind, sind wir auf jeden Fall mit ihm auf dem Weg nach Hause. Amen.